Brandlebendig Denken, dein Podcast zu Resilienz, der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Landlebendig Denken. Mein Name ist Anna Grepan und ich arbeite am Institut für Regionalwissenschaft am Karlsruher Institut für Technologie. Wir beschäftigen uns unter anderem mit dem Thema Resilienz in der Regionalplanung. Aktuell arbeiten wir im Forschungsprojekt ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg. Und in diesem Rahmen entsteht auch dieser Podcast Landlebendig Denken. Unser Podcast entsteht in Zusammenarbeit mit dem Campus Radio Karlsruhe. Zudem ist Landlebendig Denken durch das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz gefördert. Unsere ländlichen Räume in Baden-Württemberg zeichnen sich durch eine hohe Lebensqualität aus. Es gibt viele Schutzgebiete und naturnahe Ausflugsziele, die eine Schlüsselrolle für die menschliche Gesundheit spielen. Zudem ist Baden-Württemberg ein wichtiger Wirtschaftsstandort. Die ländlichen Räume in Baden-Württemberg sind auf Augenhöhe mit den Ballungsräumen. Diese wirtschaftliche Leistungsfähigkeit verdanken wir vielen innovativen kleinen und mittelständischen Unternehmen mit weltweiter Marktführerschaft. Baden-Württemberg genießt internationale Anerkennung als Innovationsstandort. Auch Engagement und Ehrenamt der BürgerInnen sowie eine gut ausgebaute Daseinsvorsorge machen das Leben auf dem Land attraktiv und erstrebenswert. Das zeigt sich gerade darin, dass viele junge Menschen und Familien herziehen, was natürlich enormes Potenzial mit sich bringt. Doch wie geht es weiter? Das fragen wir uns in unserem Forschungsprojekt und auch in diesem Podcast. Bleiben ländliche Räume auch in Zukunft attraktiv zum Leben und Arbeiten? Wie gut sind sie gegen klimatisch bedingte Extremereignisse wie Starkniederschläge oder Trockenperioden geschützt? Wie können die großen gesellschaftlichen Veränderungen wie Digitalisierung, wirtschaftlicher Strukturwandel, Verkehrswende und Energiewende die ländlichen Räume verändern? Wie können ländliche Räume in Zukunft aussehen? Und was wird sie auszeichnen? Um dem Konzept der Resilienz auf den Grund zu gehen und herauszufinden, welchen Einzug sie schon in die Landespolitik gehalten hat, sprechen wir mit ExpertInnen aus Wissenschaft und Praxis, aber auch aus der Politik. Deshalb freue ich mich, in der heutigen Folge Peter Haug, Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, zu Gast zu haben. Liebe Hörerinnen und Hörer, lebt ihr selbst auf dem Land? Was würdet ihr sagen, macht das Leben dort aus? Viele Entscheidungen rund um die ländlichen Räume trifft das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz und gestaltet auch aktiv die ländlichen Räume mit. Meine Kollegin Agnes Bartmus hat für euch zusammengefasst, welche Aufgaben das Ministerium hat und stellt euch den Minister Peter Haug vor.
Mit Sitz in Stuttgart ist das Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz Baden-Württemberg, kurz MLR, für eine Vielzahl von Themen rund um die regionale Landwirtschaft, Biodiversität und Landnutzung zuständig. Darüber hinaus stehen Bioökonomie, Ernährung sowie Tier- und auch Verbraucherschutz auf der Agenda. Das Ministerium setzt sich für eine nachhaltige Entwicklung im Agrar- und Ernährungsbereich ein und fördert den Schutz von Umwelt, Natur und Landschaft. Ein breites Aufgabenfeld ist dabei auch die Förderung des ländlichen Raums. Um diese vielfältigen Aufgabenbereiche umzusetzen, arbeitet das MLR eng mit verschiedenen Einrichtungen und Organisationen zusammen, zum Beispiel mit Verbänden oder wie in unserem Fall mit Forschungseinrichtungen. Auch wenn Baden-Württemberg ein eigenes Ministerium für ländliche Räume hat, müssen deren Belange dennoch in allen Ressorts präsent sein und in deren Maßnahmen angemessen berücksichtigt werden. Eine wichtige Plattform hierfür ist der Kabinettsausschuss Ländlicher Raum, der die wichtigsten Themen, die ländliche Räume direkt betreffen, innerhalb der Landesregierung verknüpft. Als ressortübergreifendes Gremium hat er den Auftrag, zukunftsorientierte Zielvorstellungen, konkrete Handlungsempfehlungen sowie passgenaue Lösungen für die weitere Entwicklung des ländlichen Raums zu erarbeiten. Hieraus ist auch der Antrieb für die Umsetzung unseres Projekts, ein Konzept für die Resilienz der ländlichen Räume in Baden-Württemberg, entstanden, das wir nun in Zusammenarbeit mit dem Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz, also dem MLR, umsetzen. Aktuell ist Peter Haug der Minister des MLR. Seit über 27 Jahren steht er politisch mit dem ländlichen Raum in Verbindung. Vom Vorsitz des Arbeitskreises Ländlicher Raum der CDU-Landtagsfraktion über deren Fraktionsvorsitz in den Geschäftsbereichen Umwelt und Verkehr sowie ländlicher Raum und Landwirtschaft bis hin zur heutigen Position des Ministers für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Über all die Jahre ist die Begeisterung für den ländlichen Raum geblieben. So auch eines seiner Anliegen, die Rahmenbedingungen für ein Leben auf dem Land zu erhalten bzw. zu erschaffen, das auch für die kommenden Generationen attraktiv ist. Bevor er sich beruflich auf die Politik fokussierte, war Peter Haug zunächst als Forsteinrichter und später als Leiter des Forstamtes Adelsheim tätig, bis er 2005 in sein erstes Ministeramt berufen wurde.
Peter Haug ist also eng verbunden mit dem ländlichen Raum. Ganz klar, dass wir die Chance nutzen wollten, ihm unsere Fragen zu stellen. Also haben wir dem Ministerium für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz in Stuttgart einen Besuch abgestattet und uns mit Minister Haug getroffen. Sie sind Minister für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Was begeistert Sie als Minister und auch privat am ländlichen Raum?
Also ich stamme aus dem ländlichen Raum, aber ich bin mit der Zeit noch begeisterter geworden, nicht nur weil ich dort herstamme, sondern weil ich einfach sehe, was die Menschen dort leisten. Und was das Begeisterungsfähige ist, dass die Menschen begeisterungsfähig sind und dass sie viel leichter zu begeistern sind als hier in der Anonymität der Großstadt. Wir wissen ja auch durch Erhebungen, dass das ehrenamtliche Engagement signifikant höher ist, je kleiner die Gemeinde ist in den Städten und Gemeinden im ländlichen Raum. Aber es ist ja nur das Thema ehrenamtliches Engagement, das klingt so professionell. Na, das ist einfach deshalb, man betätigt sich, ob das jetzt im Sportverein ist, ob das in der Musikkapelle ist, einfach weil es einem selber Freude macht. Und natürlich auch, weil man Gemeinschaftsgefühl damit erlebt. Und damit ist der Zusammenhalt deutlich höher. Und das ist eigentlich etwas, was mich nach wie vor begeistert und was mich auch antreibt, diese Situation gerade für die Menschen im ländlichen Raum auch zukunftsfähig zu gestalten, damit wir diese guten Entwicklungen, die wir auf dem Land haben, die eigentlich Vorbildwirkung sind für die Stadt, dass wir diese guten Entwicklungen auch bewahren können.
Was zeichnet die ländlichen Räume in Baden-Württemberg aus und welche Potenziale bergen sie? Welche Besonderheiten gibt es?
Wir sind ja föderalistisch geprägt als Nation, aber Baden-Württemberg im Besonderen. Es gibt nicht die Zentren wie in anderen Bundesländern oder in anderen Regionen. Natürlich gibt es Stuttgart, natürlich gibt es Freiburg, es gibt ein paar Großstädte. Aber diese zentrale Funktion der Großstadt, wo sich dann alles an Wirtschaftsmacht und an industrieller Entwicklung, an Wertschöpfung ballt und massiert, die haben wir bei uns nicht. Und ich meine, das ist jetzt keine zufällige Entwicklung, sondern es war halt so, dass nach dem Zweiten Weltkrieg sie hat die Leute halt rumgetüftelt haben und dort, wo was entstanden ist, ist was entstanden, aber eben auch im ländlichen Raum. Und sie mussten nicht zwangsläufig irgendwo anders umsiedeln, weil dort Verkehrsinfrastruktur etc. besser war, sondern sie haben sich dort entwickelt. Also Wörth, Künzelsau, Hohenlohe-Kreis, EBM Papst wird den unkundigen Thebanern wenig sagen. Der Weltmarktführer im Bereich der Ventilatorenherstellung, 10.000 Mitarbeiter weltweit, davon 3.000 im Hohenlohe, Wulfingen, hat wenige tausend Einwohner, 2.000, 3.000 Einwohner. Aber das ist die Mitarbeiterzahl schon höher als die Einwohnerzahl. Ich will damit nur sagen, dass die Entwicklung solcher Weltfirmen, auch der Liebherr ist da ein Beispiel in Oberschwaben, dass die Entwicklung solcher Weltfirmen im Prinzip nicht an Zentren gebunden war, sondern sie sich dezentral entwickelt hat. Und das ist der Vorteil Baden-Württembergs, dass wir ein Klima schaffen, dass sich auch dezentral Gewerbe und Industrie entwickelt hat. Und eines kam natürlich auch noch zugute der Industrie und der gewerblichen Entwicklung, dass die Landwirtschaft gewaltige Produktivitätssprünge gemacht hat in den letzten 70 Jahren und somit auch immer wieder landwirtschaftliche Betriebsinhaber nicht ins Nirvana aufgeben mussten, sondern aufgegeben haben. Die Flächen wurden von Nachbarn weiter bewirtschaftet. Sie selber haben im Prinzip Anstellung gefunden bei Industriefirmen. Das macht sich jetzt vor allem negativ bemerkbar. Der Strukturwandel ist natürlich kleiner, weil es viel weniger Betriebe gibt. Aber die landwirtschaftlichen Arbeitskräfte waren deshalb natürlich hoch willkommen, weil sie ambitioniert waren, weil sie in Anführungszeichen das Schaffen gewohnt waren, weil sie zuverlässig waren, weil man sie auch mal in Anführungszeichen zu Sonderschichten einspannen konnte, ohne dass man dann gleich wieder nach dem Feierabend gefragt hat. Ich glaube, das ist einfach für einen Mittelständler besonders wichtig. Und diese mittelständische Struktur, das mittelständische Klima, das versuchen wir in den ländlichen Räumen zu bewahren. Das ist, glaube ich, der große Unterschied zu anderen Regionen Deutschlands.
Wie verändert sich denn Leben und Arbeiten in den ländlichen Räumen Baden-Württembergs gegenwärtig? Welchen politischen Handlungsbedarf sehen Sie und was sind Ansatzpunkte und auch Erfolge Ihres Ministeriums?
Natürlich ist der Veränderungsprozess wie in der Arbeitswelt allgemein ein stetiger und die Prozesse, die in der Stadt stattfinden, werden dann von ländlichen Räumen Halt machen. Ich glaube, wo wir daran schauen müssen, dass wir die Flexibilität nicht verlieren, sage ich mal, ein Beispiel eines alten Instruments, des Arbeitsschutzgesetzes aus dem Jahr, glaube ich, 94, also ist 40 Jahre jetzt alt, über 30 Jahre alt, stammt. Das sieht keinerlei Flexibilität vor. Und ich habe jetzt letztendlich einen Betriebsinhaber getroffen, der hat mir das anschaulich geschildert. Das sind Mitarbeiter im Homeoffice, die bringen abends ihre Kinder ins Bett. Einer hat seine Mutter ins Bett gebracht, weil sie pflegebedürftig war. Der wollte dann um 10 nochmal sich einwählen, hat er auch gemacht. Aber das Arbeitsschutzgesetz hat dann 12 Stunden Mindestzeit. Er kann also erst am nächsten Mittag wieder weiterarbeiten. Also ich sage mal, da muss man doch sagen, die Arbeitswelt hat sich verändert. Müssen ja die Schutzgesetze, die mal zum Schutz der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer entwickelt werden, die müssen natürlich auch sich fortentwickeln. Da sind wir in der Politik noch zu schwerfällig, um diese Veränderungsprozesse zu gestalten. Ein weiterer Prozess ist natürlich das Thema der Digitalisierung. Ich glaube, das kann auch zu großem Vorteil für die ländlichen Räume werden, weil all diejenigen, die nicht produktiv arbeiten, produktiv im Sinne von gewerblich produktiv, also in der gewerblichen Produktion arbeiten, für all diejenigen, die also Homeoffice machen können, spielt dann der Standort und die Entfernung zum Arbeitsort immer die entscheidende und dominierende Rolle. Das heißt, wenn ich nur noch 2-mal, 3-mal die Woche fahren muss, anstelle von 5-mal bisher, dann verlagere ich meinen Standort leichter irgendwo hin, wo es mir ansonsten auch gefällt, weil ich die 2 Tage Wochenende, die freie Zeit entlang meines Arbeitstages, das sind ja nur 8 Stunden Arbeit und die weiteren Stunden sind ja frei, weil ich mir die dann schon so lege, dass mir das Umfeld gefällt. Und insofern hat der ländliche Raum, glaube ich, der steht erst nochmal vor einer Zuzugswelle. Davon bin ich felsenfest überzeugt. Und deshalb muss man jetzt die nötige Infrastruktur schaffen. Ich bin froh, dass wir das Thema Breitbandversorgung, das ist nämlich die nötige Infrastruktur, dass wir das frühzeitig eingeläutet haben, vor 8 Jahren bereits in Baden-Württemberg. Und dass wir jetzt wirklich auf gutem Weg sind, dass wir jeden Weiler, jede noch so kleine Dorfgemeinschaft bis zum Ende dieser Legislaturperiode auch tatsächlich am Netz haben. Und ich glaube, das wird einen entscheidenden Standortvorteil nochmal für 3-5 Jahre bedeuten, wo wir einfach den anderen voraus sind. Und zwar auch in der Fläche. Und das ist mir einfach wichtig, die gute Netzanbindung nicht nur punktuell, sondern auch in der Fläche zu haben.
Wenn Sie vor Ort sind, wenn Sie in die Gemeinden gehen, was wird dann konkret an Sie herangetragen? Wo liegen die aktuellen Herausforderungen im ländlichen Raum und wie gehen die Menschen damit um?
Das ist ganz unterschiedlich. Meistens wird man ja nicht mit den Dingen konfrontiert, die gut laufen, sondern mit denen, wo es Probleme gibt. Insofern glaube ich, was die Menschen derzeit besonders beschwert, ist einfach der Schwergang unserer Verwaltung. Nicht bewusst herbeigeführt, sondern einfach deshalb, weil wir natürlich sehr intensive Regelungsmechanismen entwickelt haben für alle Bereiche des täglichen Lebens und für solche, die wir zum Teil noch gar nicht kennen. Und alles ist durchorganisiert und durchgeregelt. Und natürlich, dann kommen die Gerichte mit Schadensersatzforderungen dazu. Dann macht das Ganze noch besonders unübersichtlich. Und ich glaube, da braucht es einfach eine Durchforstung mal auch unserer Verwaltungsvorschriften aus den unterschiedlichen Ebenen, die dazu führen, dass eigentlich Verfahren so lang dauern. Der Bürger hat ja ganz wenig mit dem Staat zu tun. Also er muss das Auto anmelden, zulassen, ne? Dann muss er die Steuererklärung abgeben. Das sind so die Berührungspunkte mit dem Staat. Dann baut er vielleicht einmal im Leben ein Haus. Da fängt es auch schon an. Ich habe jetzt letztens einen Fall gehabt, der hat in einem Baugebiet, ausgewiesenes Baugebiet, alles ausgewiesen, da hat er die Bauvorschriften alle eingehalten. Der hat in der Summe 3 Jahre gebraucht, vom Start, von der Einreichung der Planung bis zum Baubeginn. Und deshalb glaube ich, da müssen wir dran ansetzen, dass wir uns dort nicht noch am Ende verzetteln in einen Wust von Vorschriften, die am Ende zur Verbesserung nichts beitragen. In Deutschland haben wir unsere Verwaltungskultur optimiert. Wir haben Top-Beamte, aber jeder sieht genau seinen Bereich und den versucht er zu optimieren, aber nicht die Gesamtheit. Wir optimieren nicht mehr die Ergebnisse. Und ich meine, das muss eigentlich die Zielsetzung sein, die Ergebnisse zu optimieren. Wir hatten vor einigen Jahren eine Reform bei den Landkreisen, haben die Landratsämter als Bündelungsbehörden aufgewertet. Wir hätten eigentlich gleichzeitig auch mit der Bündelungsaufgabe auch die Vorgabe machen müssen von Verfahrensdauern, eine Optimierung der Verfahren, und zwar dieses mit der Bündelung der Behörden im Landratsamt zu verbinden, dass damit klar ist, die sind nicht nur an einem Ort und einer Behörde zusammen, sondern der Behördenleiter, der Landrat, der erste Landesbeamte, die haben auch Pflicht und Schuldigkeit, Verfahren, die auf das Landratsamt zukommen, auf diese gebündelte Behörde, in einer Frist von x Wochen oder x Monaten abzuarbeiten. Das haben wir nicht getan. Daran müssen wir noch arbeiten. Ich glaube, diese Bündelungsfunktion ist notwendig. Und ich glaube, das ist das meiste, was derzeit die Bürger so ein bisschen im Umgang mit Politik und Verwaltung beschwert.
Zuletzt möchte ich Sie noch um einen Ausblick bitten. Wie sieht der ländliche Raum in Baden-Württemberg denn in Zukunft aus?
Wir werden durch die Digitalisierung wird unser tägliches Leben auch beeinflussen. Damit werden wir, was die Frage der Erreichbarkeit angeht, von Dienstleistungen ein bisschen unabhängiger werden im ländlichen Raum. Das wird es erleichtern, weil wir von der ärztlichen medizinischen Behandlung über Telemedizin. Das meinte ich vorhin, man muss eben auch sich an den Wandel, an den digitalen Wandel anpassen, damit der Nutzen dann auch kommt. Dass eben auch dann unsere starren Vorschriften des persönlichen Besuchs und wie auch immer gelockert werden können. Also ich meine, da muss man einfach auch so aktuell sein, dass man dort deutlich flexibler wird, beispielsweise bei medizinischen Behandlungen, bei der Ausstellung von Rezepten und dergleichen mehr. Der ländliche Raum wird zweifelsohne als Arbeitsort, weil durch Homeoffice erreichbar, deutlich attraktiver werden, bin ich überzeugt. Er wird als Zuzugsort weiter werden. Das heißt, wir werden keine Bevölkerungsverluste erleiden, das sage ich mal voraus. Damit müssen allerdings auch die Kommunalpolitiker vor Ort wissen, sie müssen in ihrer Planung zwei Dinge berücksichtigen. Wir werden immer auch junge Familien haben. Und wir werden aber zunehmend ältere Menschen auch in den ländlichen Räumen haben, die möglichst lange dort bleiben wollen. Und da brauchen wir auch Wohnungsraum dafür. Also nicht mehr das Einfamilienhaus, das beschwerlich zu pflegen ist, der Garten ist schwierig zu pflegen etc., sondern da braucht es auch Mietwohnungen, auch Mehrgeschossbau. Das finde ich eigentlich sehr vernünftig. Und da glaube ich, das macht schon Sinn. Also da geht es eigentlich um die Verbesserung der Lebensbedingungen. Das Thema Mehrgeschossigkeit muss sich in den Köpfen dort ein Stück weit auch dann stattfinden. Zielsetzung ist der Landesregierung, ist es auf alle Fälle, dass wir die Wertschöpfung, die wir derzeit im ländlichen Raum erwirtschaften, die ist etwa so hoch, proportional so hoch wie der Bevölkerungsanteil, nämlich ein Drittel, dass diese Wertschöpfung erhalten bleibt, dass wir auch in der Zukunft so viel Wertschöpfung haben, wie wir Köpfe haben, auch anteilmäßig. Wenn wir das erreichen, dann sind wir gut. Wenn wir davon Abstriche machen müssen, werden wir schlechter. Und ich glaube, das muss man im Auge behalten. Und das erfordert schon viel Aufwand, um einfach die Balance zu halten von industrieller, gewerblicher Produktion, Wertschöpfung im ländlichen Raum und auch den Wettbewerb der Kommunen untereinander, auch mit den Städten, den einfach aufrechtzuerhalten. Also ich sage mal, es ist eine spannende Herausforderung, glaube ich, für die nächsten Jahre. Jeder Bürgermeister im ländlichen Raum ist ein toller Job, weil man gestalten kann, weil man an dem Wettbewerb teilhaben kann. Und das trifft für mich als Minister auch zu. Also unheimlich spannend, herausfordernd und damit auch eine echte Zukunftsaufgabe.
Was für ein spannendes Gespräch. Vielen Dank für diese Einschätzung. Wir nehmen also mit. Am ländlichen Raum schätzt Minister Haug besonders die große Begeisterungsfähigkeit der Menschen, das ehrenamtliche Engagement, den Zusammenhalt und das alles ergibt ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Unsere ländlichen Räume zeichnen sich also auch besonders durch die Menschen aus, die dort leben. Gerade in Baden-Württemberg hat der ländliche Raum einfach wirklich sehr gute Voraussetzungen für eine positive Zukunft. Durch eine ausgewogene Infrastruktur haben sich Gewerbe und Industrie flächendeckend entwickelt. Es gibt in Baden-Württemberg also eigentlich keine völlig entkoppelten bzw. abgehängten Regionen. Das ist in Bezug auf ländliche Räume natürlich ein durchaus positives Merkmal. Die Infrastruktur ist gut und entsprechende Netzwerke sind bereits vorhanden. Besonders verstärkt durch die aktuellen Entwicklungen, je nach Branche ortsungebunden arbeiten zu können, werden ländliche Räume als Wohnort wieder sehr attraktiv. Der Minister rechnet auch für Baden-Württemberg mit diesem Trend. Unser Fazit: In Baden-Württemberg sieht es gut aus für die Zukunft. Die Grundlagen für eine positive Entwicklung sind definitiv vorhanden. Aber wir wissen, es gibt viele gesellschaftliche Veränderungen, ob wirtschaftlicher Strukturwandel, Digitalisierung oder Energiewende, Herausforderungen, denen wir aktiv begegnen müssen. Und natürlich kann auch immer Unerwartetes passieren. Aber wir forschen ja zum Thema Resilienz und nehmen euch in der nächsten Podcast-Folge ganz konkret mit in unser Projekt. Da erfahrt ihr mehr über die Datengrundlagen, mit denen wir arbeiten und wir haben auch wieder ein spannendes Interview mit dabei. Also bleibt dran und schaltet auch bei den nächsten Episoden wieder ein. Bis dahin findet ihr weiterführende Links in den Shownotes. Schaut auf unserer Projektwebsite www.landlebendigdenken.de vorbei. Besucht außerdem gerne die Website des Ministeriums für Ernährung, ländlichen Raum und Verbraucherschutz. Schaut auf der Webseite des Instituts für Regionalwissenschaft vorbei und findet beim Campus Radio Karlsruhe weitere Inhalte rund um Wissenschaft und Forschung in Karlsruhe und Baden-Württemberg. Abonniert gerne unseren Podcast Land lebendig denken, wenn ihr an Resilienz interessiert seid, erfahren möchtet, wie es in Zukunft mit unseren ländlichen Räumen weitergeht und kein ExpertInnen-Gespräch zu diesen Themen verpassen möchtet. Ich bedanke mich für die Mitarbeit am Podcast bei Agnes Bartmus und beim Interviewpartner Peter Haug. Mein Name ist Anna Grepan und ich freue mich sehr, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet. Land lebendig denken, dein Podcast zur Resilienz der Entwicklung ländlicher Räume und Wissenschaft, die unsere Räume der Zukunft mitgestaltet.